vielen Dank, Sylvain, für die freundliche Einführung. Vielen Dank aber auch nochmal an die gravierten Konferenz überhaupt für die freundliche Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu Ihnen sprechen zu können. Eine kleine technische Anmerkung darf ich vielleicht voranschicken. Als ich vor geraumer Zeit schon die Einladung zu diesem Vortrag hier erhielt, war das Zeitlimit für meinen Vortrag noch deutlich bescheidener ausgefallen, als dann vor einigen Wochen oder Monaten deutlich wurde, dass ich etwas mehr Zeit zur Verfügung hätte, habe ich aber doch bewusst darauf verzichtet, meinen Vortrag zu strecken, was mir durchaus möglich gewesen wäre, sondern ich habe mit Hinblick auf die eigentlich immer zu knappe Diskussionszeit mich bewusst jetzt darauf konzentriert, Ihnen relativ kurz zu präsentieren, was ich meine sagen zu müssen, weil viele Themen auch anklingen werden, die wir gestern bereits berührt haben oder die gestern bereits, als ich noch nicht da war, angerissen worden sind, sodass die Diskussion wahrscheinlich auch nochmal umgreifender ausfallen wird. Ich denke, das dürfte dann am Ende auch im Sinne dieses Kolloquiums sein. Nun, ich beginne meinen Vortrag vom System gleicher Grundfreiheiten zum Faktum der Vernunft, Anmerkung zum Freiheitsbegriff bei John Rawls und Kant. Wohl kaum ein anderer Begriff dürfte sich für die Philosophie der Neuzeit in der Gesamtheit ihrer durchaus unterschiedlichen Erscheinungsformen auch über den Rahmen der praktischen Philosophie hinaus als gleichermaßen grundlegend erweisen wie der Begriff der Freiheit. Spätestens mit den Erfahrungen der Französischen Revolution und den sich in ihr zumindest mittelbar bekundenden Freiheitsidealen der französischen Aufklärung sowie der sich in Deutschland fast zeitgleich bahnbrechenden Freiheitskonzeption Kants wird es für die Philosophie unmöglich, die Freiheitsthematik noch als ein vermeintlich partikulares Problem auf einer systematisch eher untergeordneten Ebene zu betrachten. Stattdessen rückt der Freiheitsbegriff neben dem Prinzip der Subjektivität ganz ins Zentrum der philosophischen Konzeption, sodass sich beispielsweise die idealistischen Ansätze Hegels und Schellings jeweils als ein Idealismus der Freiheit im Sinne eines Systems der Freiheit kennzeichnen ließen. Auf die Schwierigkeiten, welche mit derart emphatischen oder jedenfalls plakativen terminologischen Wendungen verbunden sein könnten, ist an dieser Stelle nicht näher einzugehen, da der Verweis auf Hegel und Schelling in diesem Zusammenhang nur eingebracht wird, um auf die Bedeutung der Freiheitsthematik für diese Philosophie des 19. und auch des 20. Jahrhunderts hinzuweisen. Doch auch über den engeren philosophiegeschichtlichen Kontext hinaus hat der Freiheitsbegriff vielfältig Eingang gefunden, etwa zur Charakterisierung politischer Strömungen, wie unter anderem der des Liberalismus. Es gehört freilich zur Ironie geschichtlicher Entwicklung, dass der Liberalismus gerade in seinen angelsächsischen Ausprägungen sich teilweise oder sogar überwiegend auf philosophische Fundierungen beruft, deren systematischer Kern gerade nicht in einer Freiheitskonzeption im Sinne der Forderung nach gleichen Grundfreiheiten für alle, sondern im Prinzip der Nutzenabwägung und Nutzenoptimierung liegt. Dies herausgestellt zu haben, ist unter anderem das Verdienst von John Rawls, der in seinem epochemachenden Werk Eine Theorie der Gerechtigkeit von 1971, Deutsch 1975, die verschiedenen Spielarten des Utilitarismus wiederholt einer ausführlichen und präzisen Kritik unterzieht, um jenen gegenüber das Prinzip der Gerechtigkeit im Sinne einer umfassenden, institutionell verankerten, distributiven Gerechtigkeit als die, Zitat, erste Tugend sozialer Institutionen zur Geltung zu bringen. Rawls zeigt auf, dass weder die Herstellung von Gerechtigkeit noch die Sicherung der Grundfreiheiten zu den elementaren Prinzipien des Utilitarismus zu zählen sind, sondern lediglich als dessen letztlich kontingentes Beiwerk, als zwar nicht unerwünschte, aber deswegen noch keineswegs notwendige Folge des Prinzips der Nutzensummenoptimierung aufzufassen sind. Doch soll im Folgenden weder Rawls Kritik am Utilitarismus im Einzelnen näher untersucht, noch der Versuch einer Gesamtdarstellung der Theorie der Gerechtigkeit unternommen werden, welche naturgemäß im Rahmen eines kurzen Vortrags nicht zu leisten sein würde. Vielmehr wird in einer ersten Annäherung allein Rawls These vom Vorrang der Freiheit im Sinne eines umfangreichen Gesamtsystems von gleichen Grundfreiheiten für eine gerechte Gesellschaftsordnung in Betracht genommen. Da Rawls in seiner vertragstheoretischen Begründung des Systems gleicher Grundfreiheiten ausdrücklich die Auffassung vertritt, an die kantische Autonomie-Konzeption anzuknüpfen, soll in einem zweiten Schritt Kants Freiheitsauffassung in den metaphysischen Anfangsgründen der Rechtslehre der Konzeption Rawls zur Seite gestellt werden. Abschließend wird in einem dritten Schritt die Frage erwogen werden, ob und inwieweit Rawls möglicherweise unterbestimmter Begriff der individuellen Freiheit sich als ergänzungsfähig oder gar ergänzungsbedürftig durch Kants Konzeption der Freiheit im Sinne einer intelligiblen Selbstbestimmung des Subjekts erweist. Ich komme damit zum ersten Schritt, also der Vorrang der Freiheit in Rawls Theorie der Gerechtigkeit. In entschiedener Absetzung von den unterschiedlichen Varianten des Utilitarismus geht Rawls Theorie der Gerechtigkeit nicht davon aus, dass gesellschaftliche und soziale Ungerechtigkeiten, gleich welcher Art, zugunsten einer möglichst effizienten Förderung des Gemeinwohls bzw. des Wohls eines bestimmten Teils der Gesellschaft hinzunehmen seien. Vielmehr wird der Gerechtigkeit als Grundlage der Gesellschaft ein unumstößlicher Vorrang eingeräumt. Der Begriff der Gerechtigkeit bezieht sich dabei zunächst weniger auf das interpersonelle Handeln im engeren Sinne oder auf das zwischenstaatliche Handeln, sondern sein erster Gegenstand ist die Grundstruktur der Gesellschaft, genauer, Steel Rawls, die Art, wie die wichtigsten gesellschaftlichen Institutionen, Grundrechte und Pflichten und die Früchte der gesellschaftlichen Grundrechten und Pflichten und die Früchte der gesellschaftlichen Zusammenarbeit verteilen. Soweit das Zitat. Betrifft die Theorie der Gerechtigkeit in erster Linie die Grundstruktur der Gesellschaft, so gilt es für diese möglichst allgemeine und voraussetzungsarme Grundsätze zu formulieren, nach denen die institutionelle Sicherung der Grundrechte und die gerechte Verteilung der Früchte der gesellschaftlichen Arbeit zu erfolgen hat. Die nähere Begründung der Gerechtigkeitsgrundsätze erfolgt bei Rawls auf zweierlei Weise. Erstens, die Gerechtigkeitsgrundsätze müssen im reflexiven Gleichgewicht zu unseren wohlerwogenen Urteilen und intuitiven Gerechtigkeitsvorstellungen stehen. Zweitens, die Gerechtigkeitsgrundsätze rechtfertigen sich dadurch, dass sie in einer fiktiven Ausgangsposition, genannt Urzustand, von allen Beteiligten gewählt. Zwar verzichtet Rawls Theorie weitgehend auf eine ausführliche Methodendiskussion, doch hält Rawls in Bezug auf die Gerechtigkeitsgrundsätze eindeutig fest, dass sich diese nicht aus notwendigen Wahrheiten und somit evidenten Voraussetzungen gleichsam linear ableiten ließen, sondern sich ihre Rechtfertigung, ähnlich wie in Hegels Rechtsphilosophie übrigens, auf die Rawls aber an dieser Stelle eigenartigerweise nicht verweist, aus der gegenseitigen Stützung vieler Erwägungen ergebe, daraus, dass sich alles zu einer einheitlichen Theorie zusammenfügt. So besagt der Ausdruck Gerechtigkeit als Fairness bei Rawls keineswegs Gerechtigkeit und Fairness seien gleichbedeutend, sondern Gerechtigkeit wird verstanden als Ergebnis einer freien Übereinkunft in einer fairen Ausgangssituation. Für diesen Gedanken einer fairen Ausgangssituation sowie einer fairen Verhandlung bietet sich naturgemäß kein faktisch konkreter, also geschichtlicher Zustand an, sondern dieser kann als rein theoretischer Zustand nur im Gedankenexperiment entworfen werden. Die vertragstheoretische Bindung der Gerechtigkeitsgrundsätze in Rawls Theorie an eine freie Übereinkunft ist insbesondere deshalb unverzichtbar, weil nur unter dieser Voraussetzung die Deformation dieser Grundsätze zugunsten partikularer Interessen, die automatisch die Bevorzugung bestimmter Teile der Gesellschaft einerseits wie auch die Benachteiligung anderer Teile zur Folge hätte, ausgeschlossen werden kann. Die Übereinkunft hinsichtlich der Festlegung der Gerechtigkeitsgrundsätze ist demgemäß nur als eine einstimmige zu denken, denn nur so lässt sich die postulierte Gleichheit aller in Bezug auf jene Grundsätze aufrechterhalten. Damit die angesprochene einstimmige Übereinkunft hinsichtlich der Gerechtigkeitsgrundsätze zustande kommen kann, müssen für den Urzustand in Rawls-Konzeption insbesondere zwei Bedingungen gelten. Erstens, alle Teilnehmer müssen als vollkommen gleichberechtigte moralische Subjekte gelten. Zweitens, damit niemand in dieser anfänglichen Situation bereits partikulare Interessen geltend machen kann, stehen alle Beteiligten unter dem berühmten Schleier des Nichtwissens. Das heißt, niemand weiß um seine persönlichen Interessen und Fähigkeiten, seine soziale und gesellschaftliche Ausgangsposition, seine Werte und Ziele und seine religiöse oder weltanschauliche Ausrichtung. Unbekannt sind ferner das Geschlecht und die ethnische Zugehörigkeit sowie die Generationszugehörigkeit eines jeden, seine persönliche Einstellung zum Risiko, seine individuelle Lebensplanung etc. Lediglich sogenannte allgemeine Tatsachen sind den Teilnehmern im Urzustand bekannt, wie beispielsweise das Wissen darum, dass es begabungsmäßige, soziale und gesellschaftliche Unterschiede gibt, dass alle Beteiligten eigene Interessen, möglicherweise auch unterschiedliche und gar konkurrierende Interessen haben, dass alle Beteiligten in einem Zustand mäßiger Knappheit leben und dass die Teilnehmer ihr Leben nach durchaus unterschiedlichen Werten und Zielen sowie religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen einrichten etc. Diese fiktive Konstruktion des Urzustandes ist das eigentlich normative Moment in Rawls Theorie, denn sie soll gewährleisten, dass die propagierten Gerechtigkeitsgrundsätze für alle Mitglieder einer Gesellschaft gleichermaßen gerecht ausfallen, während hingegen der Ausgang von einer faktisch existierenden Gesellschaft notwendig zu Verzerrungen der Gerechtigkeitsgrundsätze zugunsten der jeweils dominanten Parteien führen müsste. Als Ergebnis einer solchen im Urzustand durchgeführten rationalen Klugheitswahl stellt Rawls folgende Gerechtigkeitsgrundsätze, die in einem schrittweisen Auswahlverfahren letztlich gewählt würden, heraus. Ich zitiere wiederum: Jedermann hat das gleiche Recht auf das umfangreichste Gesamtsystem gleicher Grundfreiheiten, das für alle möglich ist. Zweitens, soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten müssen folgendermaßen beschaffen sein. A. Sie müssen unter der Einschränkung des gerechten Spargrundsatzes den am wenigsten Begünstigten den größtmöglichen Vorteil bringen. Und B. Sie müssen mit Ämtern und Positionen verbunden sein, die allen gemäß fairer Chancengleichheit offenstehen. Beide Grundsätze stehen nach Rawls in einer lexikalischen bzw. lexikografischen Ordnung zueinander. Das heißt, der in der lexikalischen Ordnung nachstehende Grundsatz kommt erst zum Tragen, wenn der vorangehende vollkommen erfüllt ist oder aber nicht anwendbar ist. Da das Thema meines Vortrags sich wesentlich auf den Vorrang der gleichen Freiheit für alle in Rawls Konzeption konzentriert, werde ich mich im Folgenden auf Rawls Ausführungen zum ersten Grundsatz beschränken, auch wenn der zweite Grundsatz sowohl in der Theorie der Gerechtigkeit selbst wie auch seitens der Rezipienten des Werkes viel weitläufiger diskutiert worden ist. Das im ersten Grundsatz genannte Gesamtsystem gleicher Grundfreiheiten umfasst wesentlich die Gedanken- und Gewissensfreiheit, die persönliche Freiheit und die Bürgerrechte sowie die politische Freiheit, wie Rawls im vierten Kapitel seines Werkes ausführt. Entscheidend im Hinblick auf diese Grundfreiheiten ist, dass diese insgesamt als ein System zu beurteilen sind. Das heißt, der Wert einer solchen Freiheit hängt gewöhnlich von der Bestimmung der übrigen Freiheiten ab, wobei Rawls voraussetzt, dass unter einigermaßen günstigen Bedingungen in den wichtigsten Punkten alle gleichzeitig verwirklicht und die grundlegenden Interessen geschützt werden können. Es liegt auf der Hand, dass um Willen der gleichzeitigen Verwirklichung unterschiedlicher Freiheiten in einem Gesamtsystem auch Einschränkungen hingenommen werden müssen. Doch gemäß dem Grundgedanken der gleichen Freiheit für alle kann eine unter dem ersten Grundsatz fallende Grundfreiheit nur um der Freiheit selbst willen eingeschränkt werden, das heißt nur um derselben oder einer anderen Grundfreiheit willen und nur zur Optimierung des ganzen Systems der Freiheit. So wäre beispielsweise die Redefreiheit gegen das Recht auf ein faires Gerichtsverfahren abzuwägen. Dem Prinzip der lexikalischen Ordnung der Grundsätze folgend wäre es dagegen völlig undenkbar, den ersten Grundsatz unter den zweiten zu stellen und damit die Grundfreiheiten zugunsten der Optimierung des Gemeinwohls zu beschränken, wie dies im Utilitarismus in der Regel zulasten der Grundfreiheiten einer Minderheit der Gesellschaft zumindest nicht grundsätzlich ausgeschlossen ist. Vom Begriff der Freiheit selbst in Rawls Konzeption im Sinne des gesamten Systems von der gleichen bürgerlichen Freiheiten zu unterscheiden, ist der Wert, den diese für sich genommen gleichen Grundfreiheiten für den Einzelnen oder bestimmte Gruppen haben. Denn dieser kann gemäß der sozialen und gesellschaftlichen Stellung, der persönlichen Befähigung und anderer Faktoren durchaus unterschiedlich ausfallen. So hängt, formal ausgedrückt, der Wert der Freiheit für Einzelne oder Gruppen von deren Fähigkeit ab, innerhalb des Rahmens des gesamten Systems der bürgerrechtlichen Freiheiten ihre Ziele zu erreichen. Das Ziel der sozialen Gerechtigkeit müsste nach Rawls demnach sein, dass der Wert des gesamten Systems der Freiheiten, das für alle da ist, für die am wenigsten Begünstigten möglichst groß wird. So sei es in der Geschichte nach Rawls ein Hauptfehler der konstitutionellen Regierungsform gewesen, den fairen Wert der politischen Freiheit nicht gesichert zu haben, wodurch einige Parteien der Gesellschaft ein völlig unproportionales Gewicht erlangen konnten, was wiederum bei den unterrepräsentierten Teilen der Gesellschaft zu einem erheblichen Identifikationsverlust gegenüber dem konstitutionellen System geführt hat. Man darf hier, in Klammern sei es gesagt, hinzufügen, dass dieses Problem gegenwärtig vielerorts und in vielfältigen Erscheinungsformen weiterhin besteht. Die oben angeführte lexikalische Ordnung der beiden Gerechtigkeitsgrundsätze enthält implizit bereits die von Rawls in Abschnitt 39 seines Werkes formulierte Vorrangregel, nach welcher die Freiheit nur um der Freiheit selbst willen beschränkt werden kann. Denn ist kein heteronomes Prinzip im Sinne des zweiten Gerechtigkeitsgrundsatzes für die Beschränkung der Freiheit heranzuziehen, so bleibt nur diese selbst als Grund der Beschränkung übrig. Eine Beschränkung der Freiheit ist aber zufolge der Theorie der Gerechtigkeit nur in zwei Fällen zulässig. A. Eine weniger umfangreiche Freiheit muss das Gesamtsystem der Freiheit stärken, an dem alle teilhaben, und B, ungleiche Freiheit muss für die Bürger mit weniger Freiheit annehmbar sein. Der erste Fall bezieht sich maßgeblich auf die Stabilität eines Gemeinwesens, die ihrerseits unentbehrlich ist für die Sicherung der Grundfreiheiten der Bürger, sodass beispielsweise die Toleranz gegenüber intoleranten oder gewalttätigen Gruppierungen, welche das Gemeinwesen als Ganzes bedrohen, hier ihre Grenze fände. Die geringere Freiheit einzelner Bürger im zweiten Fall muss dagegen nicht für das Gemeinwesen insgesamt, sondern für die Betroffenen selbst annehmbar sein, so wie beispielsweise die Grundsätze des Fraternalismus als Schutz gegen den möglicherweise eintretenden Vernunft- und Willensverlust. Insgesamt unterstreichen Rawls Ausführungen zur Vorrangregel nochmals, dass das umfangreiche Gesamtsystem gleicher Grundfreiheiten die Conditio sine qua non einer gerecht eingerichteten Gesellschaft darstellt. Ich komme damit zum zweiten Punkt, die vertragstheoretische Begründung des Systems gleicher Grundfreiheiten bei Rawls und Kant. Bereits im dritten Punkt der Einleitung zu seiner Abhandlung formuliert Rawls die Absicht, eine Gerechtigkeitsvorstellung darzulegen, Zitat, die die bekannte Theorie des Gesellschaftsvertrages etwa bei Locke, Rousseau und Kant verallgemeinert und auf eine höhere Abstraktionsebene hebt. Soweit Rawls. Macht schon diese Ankündigung, wie auch der darauffolgende Hinweis auf den ebenfalls rein fiktiven Charakter der ursprünglichen Vereinbarung in den Paragraphen 47 und 52 der metaphysischen Anfangsgründe der Rechtslehre Rawls anknüpfen an die Position Kants hinreichend deutlich, so unterstreicht Rawls im Abschnitt 40 seines Werkes nachdrücklich die Affinität seines Ansatzes insbesondere zur Autonomiekonzeption Kants, wie auch zur formalen Struktur des kategorischen Imperativs. Auch bei Kant seien moralische Grundsätze Gegenstand von Vernunftentscheidungen, ferner bekunde sich die Autonomie des handelnden Subjekts darin, die Ausrichtung seiner Handlungsgrundsätze gemäß seiner Natur als eines freien und gleichen Vernunftwesens zu gestalten und nicht wegen seiner gesellschaftlichen Stellung oder seiner natürlichen Gaben oder wegen der Eigenart seiner Gesellschaft oder wegen seiner zufälligen Wünsche, heteronome Grundsätze anzunehmen. Analog dazu kämen auch die Menschen im Urzustand zu ihrer Entscheidung als freie und gleiche Vernunftwesen, da ihnen wegen des Schleiers des Nichtwissens Kenntnisse fehlten, die es ihnen ermöglichen würden, heteronome Grundsätze zu wählen. Hier sei in Klammern angemerkt, allerdings bekundet sich die Autonomie des handelnden Subjekts nach Kant meines Erachtens in der bewussten Abkehr von allen heteronomen Prinzipien und nicht im bloßen Nichtwissen faktisch kontingenter Umstände, ein Unterschied zu Rawls, der noch zu vertiefen sein wird. Die Nähe der beiden Gerechtigkeitsgrundsätze zum kategorischen Imperativ ergibt sich für Rawls ferner daraus, dass erstere wie dieser keine besonderen Wünsche und Ziele voraussetzen, deren gemäß dann hypothetische Imperative die geeigneten Mittel für die zu erlangenden Zwecke angeben müssten. Der einzige Bezugspunkt für die Gerechtigkeitsgrundsätze wie für den kategorischen Imperativ ist vielmehr der Mensch als gleiches und freies Vernunftwesen. Allerdings setzt in Rawls Theorie die Begründung der beiden Gerechtigkeitsgrundsätze den Wunsch nach bestimmten Grundgütern, nach Dingen, die man vernünftigerweise, das ist ein schwieriges Thema, nach Dingen, die man vernünftigerweise haben möchte, voraus. Ein solcher vernünftiger Wunsch stellt aber vom Maßstab der kantischen Konzeption aus meines Erachtens bereits ein materiales Prinzip dar und ist daher nicht ohne weiteres mit der formalen Allgemeinheit des kategorischen Imperativs zu vereinbaren. Zudem aber wäre nach Kant der Wunsch nach Dingen, die man vernünftigerweise haben möchte, dem Menschen ohnehin schon jederzeit inhärent als Bestandteil seines Strebens nach Glückseligkeit. Er müsste daher nicht eigens als Gegenstand praktischer Vernunft in Betracht genommen werden. Ungeachtet der aufgewiesenen Differenzen wäre doch die Analogie von Rawls vertragstheoretischer Begründung des Systems gleicher Grundverhalten zur kantischen Konzeption weiter zu verfolgen, insbesondere vor dem Hintergrund des von Rawls herausgestellten Vorrangs der Freiheit. Wenn die erste Vorrangregel in Rawls Theorie der Gerechtigkeit den Grundsatz formuliert, die Freiheit dürfe nur um der Freiheit selbst willen beschränkt werden, so scheint sich darin inhaltlich nichts anderes auszusprechen als in Kants Definition des Rechts in der Einleitung zu den metaphysischen Anfangsgründen der Rechtslehre, nach welcher das Recht, Zitat, der Inbegriff der Bedingungen, unter denen die Willkür des einen mit der Willkür des anderen nach einem allgemeinen Gesetz der Freiheit zusammen vereinigt werden kann, Zitat Ende, aufzufassen ist. Besonders anschaulich erläutert Kant diesen Grundsatz im Paragraphen D der Einleitung, der begründet, warum das Recht mit der Befugnis zu zwingen verbunden ist. Zwar sei auf der einen Seite der Zwang ein Hindernis oder ein Widerstand, der Freiheit geschehe, doch müsse andererseits auch alles, was ungerecht sei, als ein Hindernis der Freiheit nach allgemeinen Gesetzen erkannt werden. Kants logisch zwingende Folgerung lautet, ich zitiere wiederum Kant, wenn ein gewisser Gebrauch der Freiheit selbst ein Hindernis der Freiheit nach allgemeinen Gesetzen, das ist Unrecht ist, so ist der Zwang, der diesem entgegengesetzt ist, als Verhinderung eines Hindernisses der Freiheit mit der Freiheit nach allgemeinen Gesetzen zusammenstimmt, das ist Recht, soweit Kant. Nichts anderes aber drückte sich in Rawls Forderung heraus, die Toleranz gegenüber der Intoleranz oder Gewalttätigkeit müsse da ihre Grenzen finden, wo das Gesamtsystem der Grundfreiheiten bedroht sei. Das Gesamtsystem der Grundfreiheiten verlangt eben auch ihre institutionelle Sicherung und gegebenenfalls ihren gesamtgesellschaftlichen, das heißt staatlichen Schutz. Bei Kant stellt sich dieses Problem so dar, dass nicht der Begriff des Rechts für sich allein dessen Prinzip schon hinreichend zum Ausdruck brächte, sondern vielmehr der unter allgemeine Gesetze gebrachte, mit ihm zusammenhängende, durchgängig wechselseitige und gleiche Zwang die Darstellung des Rechtsbegriffs erst ermögliche. Das Charakteristikum des Rechts ist somit das Gesetz eines mit jedermanns Freiheit notwendig zusammenstimmenden wechselseitigen Zwangs unter dem Prinzip der allgemeinen Freiheit. In der wechselseitigen Rückbindung des Freiheitsbegriffs an den Rechtsbegriff und umgekehrt dokumentiert sich dessen vertragstheoretische Begründung auf gesellschaftlicher Ebene bei Kant. Nach Kant ist es ein Gebot der praktischen Vernunft, aus dem nicht rechtlichen Naturzustand des Privatrechts in den rechtlichen des öffentlichen Rechts überzugehen, was bedeutet, sich dahin zu vereinigen, sich einem öffentlich-gesetzlichen äußeren Zwangsrecht zu unterwerfen, also in einen Zustand zu treten, darin jedem, was für das Seine erkannt werden soll, gesetzlich bestimmt und durch eine hinreichende Macht, die nicht die Seinige, sondern eine äußere ist, zuteil wird. Es ist somit Pflicht, in den Status einer bürgerlichen, unter einer distributiven Gerechtigkeit stehenden Gesellschaft einzutreten. Zwar würden die Menschen in dem nicht rechtlichen Zustand äußerlich gesetzloser Freiheit nicht darin Unrecht tun, dass sie sich gegenseitig befehden etc. Sie täten aber im höchsten Grade darin Unrecht, in einem Zustande sein und bleiben zu wollen, der kein rechtlicher ist. Das heißt, in dem niemand des Seinen wie der Gewalttätigkeit sicher ist, indem sie damit das Recht der Menschen überhaupt missachtet. Der Akt, durch welchen sich ein Volk zu einem Staat konstituiert, beschreibt, beschreibt Kant in deutlicher Anlehnung an Rousseau als einen ursprünglichen Kontrakt, nach welchem alle im Volk ihre äußere Freiheit aufgeben, um sie als Glieder eines gemeinen Wesens sofort wieder aufzunehmen. Man könnte daher nicht sagen, der Mensch im Staate habe seine angeborene äußere Freiheit einem Zwecke aufgeopfert, sondern er habe die wilde, gesetzlose Freiheit gänzlich verlassen, um seine Freiheit überhaupt in einer gesetzlichen Abhängigkeit, das ist in einem rechtlichen Zustande, unvermindert wiederzufinden, weil diese Abhängigkeit aus seinem eigenen gesetzgebenden Willen entspringt. Wie bei Rawls handelt es sich bei der Fundierung des Staates in einem ursprünglichen Vertrag nicht um einen tatsächlichen historischen Vorgang, sondern eigentlich nur um die Idee desselben, nach der die Rechtmäßigkeit des Staates allein gedacht werden kann. Gemäß der vertragstheoretischen Rechtfertigung der Konstitution eines Staates kann nun das allgemeine Oberhaupt des Staates nach Freiheitsgesetzen betrachtet kein anderer sein als das Vereinigte Volk selbst. Was sich in Kants Konzeption insbesondere darin niederschlägt, dass die gesetzgebende Gewalt nur dem vereinigten Willen des Volkes zukommen kann. Die gesetzliche Freiheit eines Staatsbürgers in einem Zustand öffentlichen Rechts besteht für Kant eben darin, keinem anderen Gesetz zu gehorchen, als zu welchem er seine Beistimmung gegeben hat. Eben deshalb ist die Abhängigkeit der Freiheit von den Gesetzen des Staates vor der praktischen Vernunft jederzeit gerechtfertigt. Auch wenn die Geschichtsurkunde dieses Mechanismus, wie Kant sich ausdrückt, das heißt des ursprünglichen Vertrages, nach Kant niemals aufzufinden sein werde, führe doch dessen Geist, die Idee des ursprünglichen Kontraktes, die Verbindlichkeit zu einer Anpassung der bestehenden Regierungsart an rein rationale Formen im Sinne einer einzig rechtmäßigen Verfassung, nämlich der reinen Republik, mit sich, welche allein die Freiheit zum Prinzip, ja zur Bedingung alles Zwanges macht, der zu einer rechtlichen Verfassung im eigentlichen Sinne des Staates erforderlich ist. Ich komme damit zum dritten und auch bereits zusammenhängenden Abschnitt. Die Freiheit des Handelnden und die intelligible Selbstbestimmung zum Begriff der individuellen Freiheit bei Rawls und Kant. Wurden im Vorangehenden wichtige Übereinstimmungen hinsichtlich des Systems gleicher Grundfreiheiten, der vertragstheoretischen Begründung der gesetzlichen Freiheit und der Beschränkung der Freiheit um ihrer selbst willen in Rawls Theorie und in der Konzeption Kants aufgewiesen, so sind im Folgenden auch einige nachhaltige Differenzen hinsichtlich der Bestimmung der Freiheit des Individuums herauszustellen. Könnte man in Bezug auf die Grundstruktur einer Gesellschaft Rawls Begriff der Freiheit als eines Gefüges von Rechten und Pflichten, die durch Institutionen festgelegt werden, durchaus noch auf die kantische Position zurückbeziehen, so ist dies im Hinblick auf den Begriff der individuellen Freiheit meines Erachtens nicht mehr ohne weiteres möglich. Die Theorie der Gerechtigkeit, die geht davon aus, dass sich jede Freiheit mittels dreier Begriffe erklären lässt, der Handelnden, die frei sein sollen, der Beschränkungen, von denen sie frei sein sollen und dessen, was ihnen freigestellt sein soll. Demzufolge hätte eine allgemeine Bestimmung der Freiheit nach Rawls folgende Form, ich zitiere Rawls, dieser oder jener Mensch oder Menschen ist frei oder nicht frei, von von dieser oder jener Einschränkung oder Einschränkungen und kann das und das tun oder lassen. Mit anderen Worten, die Menschen sind so etwas frei, ich zitiere nochmal Sprout, wenn sie frei sind von bestimmten Zwängen, es zu tun oder zu lassen und wenn ihr Tun und Lassen vor Eingriffen anderer geschützt ist. Freiheit besteht demnach wesentlich in der freien Handlungsdisposition, die nicht gebunden ist an bestimmte Inhalte der Handlung oder Handlungsziele sowie Werte oder Grundeinstellungen der handelnden Person, wobei Rawls grundsätzlich von einer unaufhebbaren Pluralität von Handlungsgegenständen und Handlungszielen in einer Gemeinschaft ausgeht. Stärker noch als die Theorie der Gerechtigkeit betont der posthum veröffentlichte und erst 2006 in deutscher Ausgabe vorgelegte Neuentwurf Gerechtigkeit als Fairness, in dem Rawls einige wichtige Kritikpunkte an seinem Hauptwerk und Kräften, aber auch seinen eigenen Entwurf neueren Einsichten gemäß anzupassen sucht, die Rückbindung des Begriffs freie Person an die politischen Gerechtigkeitsgrundsätze für eine demokratische Gesellschaft und die weitgehende Abkopplung des Freiheitsbegriffs seiner Konzeption von den in der Philosophie des Geistes erörterten Vorstellungen von Willensfreiheit. Beiden Ansätzen gemeinsam ist, dass sie den Freiheitsbegriff in zwei Richtungen zu entfalten suchen. Erstens im Sinne der bürgerlichen Freiheiten, wie etwa der Gewissensfreiheit oder der Unverletzlichkeit der Person, und zweitens im Sinne der politischen Freiheit, wie der des Wahlrechts oder der aktiven Teilnahme am politischen Geschehen. Besteht aber nach Rawls die Freiheit in einem demokratischen Gemeinwesen wesentlich in dem gleichen Recht hinsichtlich der Ausübung von etwas, so wird in dieser Perspektive überhaupt nicht untersucht, wie jemand dazu gelangt, dieses oder jenes überhaupt ausüben zu wollen oder nicht zu wollen. Die unter dem Problem der Willensfreiheit zusammengefasste Frage nach der Selbstbestimmung des Individuums zu etwas wird somit ausgeblendet, was nicht ohne Folgen bleibt für die Frage der Autonomie des Handelnden. Bleibt Rawls Begriff der individuellen Freiheit im Sinne der freien Handlungsdisposition gegenüber den Inhalten und Zielen der Handlung durchaus indifferent, so stellt sich von dem Hintergrund stellt sich von der Konzeption Kants aus die Frage, ob hier nicht durchgängig oder zumindest überwiegend heteronome Prinzipien zur Geltung kommen, die der Freiheit des Individuums letztlich gerade zuwiderlaufen. Rawls selbst sah ja die Parallele seines Ansatzes zur Autonomiekonzeption Kants wesentlich durch den Schleier des Nichtwissens im Urzustand gegeben, also durch die völlige Unkenntnis persönlicher Interessen und Ziele etc. Nach Kant jedoch bleibt der Mensch angesichts der Kausalität der Natur wie auch angesichts seiner eigenen Natur als Sinnenwesen jederzeit notwendig unfrei, indem er von empirisch kontingenten Momenten außerhalb seiner selbst eben jenen heteronomen Impulsen bestimmt wird. Es wäre für Kant insofern ein absurdes Unterfangen, die Freiheit in jenen Bereichen wie überhaupt im Bereich des theoretischen, in Kausalerklärungen operierenden Wissens nachweisen zu wollen. Frei ist der Mensch nach Kant bekanntlich nur, indem er sich selbst als Vernunftwesen, als Noumenon versteht und der Gegenstand der Freiheit ist ausschließlich seine eigene intelligible Willensbestimmung im Sinne des moralischen Gesetzes. Jenes Gesetz wiederum macht als Faktum der reinen Vernunft, also als von der reinen praktischen Vernunft Gesetzes und durch reine praktische Vernunft erkanntes Faktum, die Ratio cognoscendi der Freiheit, das heißt das mit dem Faktum der Freiheit unzertrennlich verbundene Bewusstsein der Freiheit des Willens aus, sodass Freiheit nur zugänglich wird im praktischen sich zu sich selbst Verhalten des Menschen als eines moralischen Subjektes. Denn Freiheit selbst ist nach Kant nichts anderes als die eigene moralische Gesetzgebung der reinen und als solche praktischen Vernunft. Von dem freien Willen, der mit dem Willen unter sittlichen Gesetzen einerlei ist, wir haben es schon mehrfach anklingen lassen, wie schon die Grundlegung zur Metaphysik der Sitten hervorhebt, unterscheidet Kant in der Einleitung zur Metaphysik der Sitten die Freiheit der Willkür, die in uns nur als negative Eigenschaft zu erfassen ist, nämlich durch keine sinnlichen Bestimmungsgründe zum Handeln genötigt zu werden. ist menschliche Willkür kann zufolge zwar nicht wie die tierische den sinnlichen Antrieben und Neigungen völlig unterworfen, so ist sie andererseits auch nicht rein, insofern sie jederzeit von jenen Antrieben affiziert werden kann, doch kann sie auch zu Handlungen aus reinem Willen, das heißt nach moralischen Gesetzen bestimmt werden. Letzteres setzt aber die bewusste, grundsätzliche Einklammerung aller heteronomen Bestimmungsgründe im Sinne einer aktiven Stellungnahme voraus, die mehr besagt als das bloße Nichtwissen um die jeweils spezifische Ausprägung der eigenen Interessen, Neigungen, Ziele etc., wie dies unter dem Schleier des Nichtwissens in Rawls Naturzustand vorausgesetzt wird. Rawls bewusster Verzicht auf eine ausdrückliche Erörterung der philosophischen Konzeption zum Problem der Willensfreiheit, gerade im Neuentwurf zur Theorie der Gerechtigkeit zugunsten einer Pluralität jeweils modifikabler Konzeption des Guten auf Seiten der Bürger eines demokratischen Gemeinwesens, scheint insofern auch mit Verlusten erkauft, denn der Freiheitsbegriff seiner Konzeption bleibt hinsichtlich der Freiheit des Individuums gegenüber dem kantischen Ansatz doch unterbestimmt, wiewohl er auf politisch-institutioneller Ebene mit der Sicherung der bürgerlichen und politischen Freiheiten gemäß dem skizzierten System gleicher Grundfreiheiten als Grundlage einer jeden gerechten Gesellschaftsstruktur zur Geltung gebracht wird. Der Vorteil der Konzeption Kants besteht meines Erachtens insbesondere darin, dass in ihr die Idee eines stringenten Überganges von der Individualethik und dem in ihr entwickelten Freiheitsbegriff zu den metaphysischen Anfangsgründen der Rechtslehre im Sinne des staatlich geregelten Rechts zugrunde liegt. Es ist ein und derselbe Prinzip, welches nach Kant in beiden Bereichen als Richtschnur gelten kann, die Tauglichkeit zu einer allgemeinen Gesetzgebung als eines Gebotes der reinen praktischen Vernunft. Eben deshalb kann Kant in § 49 der metaphysischen Anfangsgründe der Rechtslehre behaupten, nach dem Heil des Staates im Sinne der größten Übereinstimmung der Verfassung mit Rechtsprinzipien zu streben, gebiete uns die Vernunft durch einen kategorischen Imperativ. Denn in jenem Gleichgewichtszustand zwischen Verfassung und Rechtsprinzipien gemäß der Dreiteilung der Gewalten konstituiere sich die Autonomie des Staates, wodurch der Staat sich selbst nach Freiheitsgesetzen bildet und erhält. Insofern wäre Rawls oben zitierte Behauptung, eine Gerechtigkeitsvorstellung lasse sich nicht aus evidenten Voraussetzungen ableiten, insbesondere hinsichtlich des in Rede stehenden Freiheitsbegriffs ihrerseits noch einmal einer kritischen Prüfung zu unterziehen, zumal dann, wenn man unter einer evidenten Voraussetzung nicht eine empirische Voraussetzung oder eine Konzeption der spekulativen, also theoretischen Vernunft begreift, sondern diese als ein durch rein praktische Vernunft begründetes und von ihr selbst erfasstes Faktum im Sinne Kants auffasst. In diesem Sinne scheint mir daher der zweifellos profilierteste und zugleich bis in die Gegenwart wohl am heftigsten diskutierte angelsächsische Beitrag zur praktischen Philosophie im 20. Jahrhundert einen sorgsam abwägenden Rückgang auf Kant zumindest nahezulegen. Während nämlich Rawls, und dann komme ich zum Schluss, in ausdrücklicher Anknüpfung an Kant einen zweifachen Paradigmenwechsel in der angelsächsischen praktischen Philosophie einleitet, indem er einerseits unter systematischer Perspektive den Utilitarismus durch deontologische Prinzipien zu ersetzen sucht und andererseits unter philosophiegeschichtlicher Perspektive an die Stelle der Urväter des Utilitarismus, Bentham und Mill, den Kontinentaleuropäer Kant setzt, führt paradoxerweise das Zurückweichen vor dem individualethischen Ansatz Kants zu einer Unterbestimmung des individuellen Freiheitsbegriffs, dessen durchgängig plurale Ausrichtung schließlich die Abgrenzung zur völligen Kontingenz schwierig, wenn nicht gar unmöglich erscheinen lässt. Ich danke Ihnen.